ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Patrick Halatsch.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Nur eine Minute und vier Sekunden dauerte die Todesfahrt. Der Schock über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt aber wird ein Leben lang sitzen. Heute vor einem Jahr raste ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto mitten in die Menge. 6 Menschen starben, mehr als 300 weitere wurden verletzt. Zum Jahrestag blieb der Weihnachtsmarkt heute geschlossen. Der Tag stand ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer. Bundeskanzler Friedrich Merz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gehörten zu den Teilnehmern der zentralen Gedenkstunde. Am Abend gab es eine Lichterkette und um 19.02 Uhr, dem genauen Zeitpunkt des Anschlags, läuteten die Kirchenglocken der Stadt. Unser Reporter Kevin Poveska hat einen Jugendlichen im niedersächsischen Peine besucht, der den Anschlag damals nur knapp überlebt hat.
Das Leben von Niklas Brauer hat sich nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt komplett verändert.
Es ist beschissen. Einfach Kacke. Weil man kann nicht mehr so viel Spaß haben wie früher. Geht ja jetzt alles nicht mehr.
Niklas erleidet bei dem Anschlag schwerste Verletzungen. Einen Monat liegt er im Krankenhaus. Zwischenzeitlich befindet er sich im Koma. 7 Monate muss er zur Reha, bevor er wieder nach Hause darf.
Meine Schulter war gebrochen, meine Beckenpfannen waren zweifach gebrochen. Mein eines Bein war ausgekugelt, dann war beim anderen Bein der Oberschenkel gebrochen und mein Sprunggelenk war gebrochen.
Zum Gehen braucht der 16-Jährige seitdem einen Rollator. Auf dem Spielplatz mit seinem Bruder herumtollen? Unmöglich. Die Familie sucht eine barrierefreie Wohnung oder ein Haus, denn für Niklas ist schon der Weg in den zweiten Stock stets eine Herausforderung.
Weil es nachher halt echt anstrengend ist für meine Beine. Ja, das muss ich mal ganz kurz Pause machen.
Am 20. Dezember 2024 ist Niklas Brauer in Magdeburg, um seine Tante zu besuchen. Eigentlich ist er gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt, geht nur ein kurzes Stück über das Gelände und will an einer Fußgängerampel die Straße überqueren. Genau dort fährt in dem Moment der Amokfahrer mit seinem Auto auf das Gelände des Weihnachtsmarkts und danach durch die Menschenmenge. 6 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Anfangs gab es noch Probleme, alle Betroffenen ausfindig zu machen.
Viele der Verletzten meldeten sich erst nachträglich, sodass wir erst im Laufe der Wochen insgesamt ca. 1.300 Betroffene anschreiben und ihnen Hilfe anbieten konnten.
Auch Niklas' Eltern sind mittlerweile in psychologischer Behandlung, nachdem sie monatelang einen Platz gesucht haben. Der 16-Jährige selbst geht regelmäßig zur Physio- und Ergotherapie. Psychologische Hilfe lehnt er noch ab. Und doch verlässt er die Wohnung auch ein Jahr nach dem Anschlag fast gar nicht mehr, außer wenn er zur Schule geht.
Es ist halt doller anstrengend, woanders hinzugehen. Weil immer den Rollator hoch und dann wieder runter. Und dann geht man ein Stück, dann muss man Pause machen, dann geht man wieder, dann wieder Pause und dann wieder den Rollator nach oben.
Doch Familie Brauer will sich trotz der aktuellen Situation nicht die Weihnachtsstimmung vermiesen lassen. Auch Niklas war in diesem Jahr trotz seiner schlimmen Erfahrungen in seiner Heimat Peine einmal auf dem Weihnachtsmarkt.
Ich dachte auch erst, dass es schlimm wird, aber war es am Ende gar nicht. Ich hatte keine Angst. Es hat sich normal angefühlt.
Die Verletzungen, die Niklas durch den Anschlag erlitten hat, werden ihn noch sein ganzes Leben lang beeinflussen. Fürs kommende Jahr hat er jetzt aber vor allem einen Wunsch. Er will wieder ohne Rollator laufen können.
Und dazu in Magdeburg jetzt unser Reporter Sven Knobloch. Sven, wie präsentiert sich denn die Stadt heute am Jahrestag des Anschlags?
Also ich habe die Stadt heute als sehr still erlebt. Es war eine sehr andachtsvolle Stimmung. Der zentrale Gedenkort, die Johanneskirche hier hinter mir, da sind immer wieder Menschen den Tag über gekommen, haben Kerzen angezündet, Blumen niedergelegt, kurz innegehalten, viele auch mit Tränen in den Augen. Auch bei der Menschenkette am Abend war, obwohl hier tausende Menschen waren, eine komplette Stille über Minuten. Und auch der Weihnachtsmarkt, der Tatort, der blieb heute geschlossen und da war kaum Beleuchtung. Und diese stille, andächtige Stimmung wurde eigentlich nur einmal kurz gebrochen, als der Bundeskanzler hier zur Gedenkveranstaltung eintraf. Da haben einige Leute ihm entgegengebrüllt, haut ab, schämt euch. Und das ist eben eine andere Emotion, die in Magdeburg ein Jahr nach dem Anschlag schon noch vorhanden ist. Eine gewisse Wut und auch die Forderung an die Politik aufzuklären, wie es überhaupt zu diesem Anschlag kommen konnte. Insgesamt, finde ich, hat eine Betroffene des Anschlags das ganz gut heute auf den Punkt gebracht. Es gibt für Magdeburg ein Leben vor und ein Leben nach diesem Anschlag.
Der Prozess gegen den Tatverdächtigen, der läuft ja derzeit noch. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also diese Woche ist der 13. Verhandlungstag zu Ende gegangen, allerdings ohne den Angeklagten Taleb A. Der ist aktuell verhandlungsunfähig. Er befindet sich in einem Hunger- und Durststreik und ist nach ärztlichen Angaben auf 47 Kilo abgemagert. Es bestehe akute Gefahr von Nierenversagen. Der Prozess kann aber nach Einschätzung des Gerichts auch in seiner Abwesenheit weiterlaufen, weil er sich eben selber verhandlungsunfähig gemacht habe. Die Betroffenen und Nebenkläger kritisieren an dieser Stelle natürlich, dass der Angeklagte erneut versuche, diesen Prozess zum Spektakel zu machen, ihn in die Länge zu ziehen und für sich zu instrumentalisieren.
Sven, vielen Dank für die Informationen nach Magdeburg.
Gerne.
Und dazu jetzt die Meinung von Christine Bohmann, der Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks.
Um 19.02 Uhr läuteten heute die Glocken in Magdeburg. Etwas mehr als eine Minute, genauso lang wie der Anschlag vor einem Jahr dauerte. 6 Menschen wurden aus dem Leben gerissen, Hunderte verletzt, mehr als 1.600 Menschen sind betroffen, vom Ersthelfer bis zur Seelsorgerin. Die Dimension dieser Tat ist auch ein Jahr danach schwer zu fassen. Viele Betroffene kämpfen nicht nur mit Schmerzen und Traumata, sondern auch mit Bürokratie, mangelnder Kommunikation, mit dem Gefühl, alleingelassen zu sein. Und die Frage, die alles überlagert, wie konnte das passieren? Ein Jahr später gibt es noch immer keine ausreichenden Antworten darauf. Der Prozess gegen Taleb A läuft. Er hat die Tat begangen und trägt die Hauptverantwortung. Doch wer trägt die Verantwortung dafür, dass diese Tat möglich war? Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss versucht, die Ereignisse politisch aufzuarbeiten. Daneben prüfen die Behörden allein 36 Strafanzeigen gegen Stadt, Land und Veranstalter des Weihnachtsmarktes. Aber während die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat die Gesellschaft längst reagiert. Die meisten mit Anteilnahme und stiller Trauer. Manche aber auch mit Parolen, politischer Instrumentalisierung bis hin zu rassistischen Angriffen. Magdeburg ist noch immer eine verwundete Stadt. Das wurde auch heute spürbar. Der heutige Gedenktag erinnert an die Opfer. Er ist aber auch eine Mahnung an die, die Verantwortung tragen in den Ämtern und Ministerien. Sie müssen zeigen, dass sie konsequent Lehren aus dem Anschlag ziehen. Sicherstellen, dass Behörden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Zukunft besser zusammenarbeiten und auch durch eine intensive Aufarbeitung verhindern, dass Hass und Hetze als Folge des Anschlags noch mehr Menschen verletzen.
Die Meinung von Christine Bohmann. Auf den heutigen Tag dürften in den Vereinigten Staaten von Amerika viele gewartet haben. Das US-Justizministerium hat damit begonnen, die Akten um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Über Monate waren die Forderungen danach immer lauter geworden. Dabei stand auch immer die Frage im Raum, inwieweit US-Präsident Donald Trump in den Akten auftauchen würde. Doch in dem nun bekannt gewordenen Material steht eher einer von Trumps Vorgängern im Fokus. Zudem sind etliche Dateien unkenntlich gemacht worden. Wie viel Erkenntnisgewinn gibt es also? Jan Koch berichtet.
Die Hoffnung war groß, klarer zu sehen. Denn eigentlich sollten alle hunderttausende Dokumente freigegeben werden. Eigentlich. Denn am Ende war es nur ein Teil der Epstein-Files, der veröffentlicht wurde. Und dann ist auch noch vieles geschwärzt. Worte, Sätze, zum Teil ganze Seiten. Laut Justizministerium gibt es all die Schwärzungen zum Schutz der Missbrauchsopfer. Betroffene sind enttäuscht, fordern mehr Transparenz. Schützen wir die Opfer oder schützen wir diese elitären Männer, deren Namen in die Öffentlichkeit müssen? Die Menschen müssen wissen, dass es sich dabei um Täter handelt. Die müssen vor Gericht. Das reicht nicht. Volle Transparenz heißt komplette Aufklärung, nicht nach und nach oder sogar verzögert. Das Justizministerium hatte bereits vorab angekündigt, es würden noch nicht alle Akten veröffentlicht, trotz der heute abgelaufenen Frist. Die Begründung, die Prüfung der Dokumente sei sehr zeitaufwendig. Die Demokraten erhöhen den Druck. Sie sind dem Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit eine Erklärung für jede Schwärzung schuldig. Die habe ich noch nicht gesehen. Das Gesetz schreibt aber ganz klar vor, dass jede Schwärzung schriftlich begründet werden muss. Epstein hatte jungen Frauen jahrelang sexuelle Gewalt angetan, wurde auch bereits 2008 als Sexualstraftäter verurteilt. In erneuter Haft wurde er 2019 tot aufgefunden. Viele hatten gehofft, durch die Veröffentlichung auch mehr über das immense Vermögen des Investmentbankers Epstein herauszufinden, doch nichts. Genauso wenig auch Neues zu den Verbindungen zu US-Präsident Trump. Die beiden waren enge Freunde. Trump taucht in den bisher veröffentlichten Akten weniger auf als erwartet. Stattdessen stehen vor allem Fotos von Ex-Präsident Clinton im Fokus. Trump hatte das Justizministerium angewiesen, Verbindungen von Clinton und anderer Demokraten zu Epstein zu untersuchen. In welchem Kontext die Fotos gemacht wurden, komplett unklar. Clintons Sprecher schreibt dazu auf X, die Trump-Regierung wolle sich vor dem schützen, was als nächstes kommt, oder vor dem, was sie für immer zu verbergen versuchen werden. Und auch andere Prominente tauchen auf den Fotos auf, ohne Kontext, ohne ein Wann und Was. Fest steht, viel Neues gab es nicht. Und so werden die Forderungen nach weiteren Dokumenten und Informationen nicht verstummen, bis die Welt klarer sehen wird, rund um Jeffrey Epstein.
Es ist schon ziemlich passend, dass im Gründungsmythos dieser Stadt von einer Sirene aus der Odyssee die Rede ist. Denn zum einen entstammt Italiens drittgrößte Stadt ja auch der Antike und zum anderen ist es auch heute noch schwer, den Verlockungen von Neapel zu widerstehen. Schon Goethe erkannte sich selbst kaum wieder, weil er so verzückt war von Bella Napoli. Bis heute eine Stadt der krassen Gegensätze, chaotisch und bezaubernd, heruntergekommen und voller kultureller Reichtümer. Und die atemberaubende Lage am Golf mit Blick auf den Vesuv tut ihr Übriges dazu. Das ganze Jahr schon feiert Neapel den morgigen 2500. Geburtstag. Tilman Kleinjung mit einem Porträt der Jubilarin.
Neapel ist wunderschön und ganz schön hässlich. Neapel ist Leidenschaft und immer laut. Neapel ist die Stadt, die das Klischee lebt und doch auch ständig widerlegt. Neapel sind die Neapolitaner, die ihre Stadt lieben, manchmal gegen jede Vernunft. Die schönste Liebeserklärung hat der Liedermacher Pino Daniele geschrieben. Neapel, die Stadt der tausend Farben. Die tausend Farben dieser Stadt sind ihre tausend Identitäten. Als erstes haben sich die Griechen in diesen Ort verliebt und haben Neapolis gegründet, die neue Stadt, geschützt im Golf von Neapel im Schatten des Vesuvs. Vom Ausbruch des Vulkans blieben die Neapolitaner bisher verschont. Und dennoch stellt er eine ständige Bedrohung dar. Vielleicht leben sie hier deshalb so, als ob es kein Morgen gäbe. Er ist wie ein Freund, der schläft. Wir haben keine Angst vor ihm. Wir leben mit ihm zusammen. Es ist der Wille Gottes. Was Gott will, wird uns geschehen. In Neapel glauben sie an Gott und an viele Halbgötter. Einer davon ein Fußballer. Die Neapolitaner verehren Diego Armando Maradona wie einen aus der griechischen Mythologie entstiegenen Helden. 7 Jahre hat er hier Fußball gespielt und den SSC Neapel zu 2 Meistertiteln geführt. Und nicht nur das. Er brachte die Menschen zum Lachen und machte auch die glücklich, die keinen Grund dazu hatten. Die Neapolitaner lieben ihre Stadt und sie behandeln sie doch schlecht. Lange herrschte hier die Camorra und immer noch gibt es zu viele Waffen. In den Straßen hängen die Bilder von Jugendlichen, die zu früh ums Leben gekommen sind, durch Gewalt. Häufig wegen einer Kleinigkeit. Ein falscher Blick, ein falsches Wort. Klar, wenn man in einem Umfeld mit diesen Schwierigkeiten geboren wird, führt das dazu, dass man böse wird. Gleich um die Ecke zelebrieren sie die heile Welt. In der Straße der Krippenbauer kommt alles zusammen. Der Kult, der Kitsch, die große Geschichte Neapels. Alle einfachen Leute hinter mir sind Personen aus den Gassen Neapels im 18. Jahrhundert. Vielleicht ist die Krippe tatsächlich das beste Sinnbild für diese Stadt. Unperfekt und trotzdem wunderschön.
Herzlichen Glückwunsch, mille auguri. Damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. In den Nachmittagsspielen, da fielen ja kaum Tore, aber 2 Teams machten da doch eine erfreuliche Ausnahme, Patrick.
Absolut richtig, Ingo. Die neutralen Fußballfans, die dürfen sich bei den Wolfsburgern und den Freiburgern bedanken, dass es immerhin auf einem der Plätze Spektakel gab, reichlich Spektakel sogar, mit einem Eigentor, einem Elfmeter und insgesamt 7 Treffern. 2 Wölfe werden das Spiel heute wohl nie vergessen. Zum einen Daniel Bauer, der wurde noch vor dem Anpfiff unter dem Jubel der Fans vom VfL Interims zum Cheftrainer befördert. Und zum anderen ist dann noch Stürmer Pejcinovic. Der erzielte alle 3 Wolfsburger Treffer. Es waren seine ersten Bundesliga-Tore in dieser Saison. Kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Haken an diesen schönen Geschichten. Beide Wölfe durften am Ende nicht jubeln.
3 Tore, aber 0 Punkte. Trotz der Glanzleistung von Jenan Pejcinovic verliert der VfL das Spiel.
Tut weh, aber ich schaue, dass ich mich auch ein bisschen persönlich freuen kann, weil 3 Tore macht man nicht immer.
Spektakelfußball in Wolfsburg. Das 0:1 durch Freiburgs Philipp Treu in der 5. Minute. Kurz darauf erzielt Pečinović sein erstes Bundesligator und den Ausgleich für das Team, für den seit heute dauerhaft zum Profitrainer beförderten Daniel Bauer. Nach der Pause trifft der 20-Jährige zum zweiten Mal. 2:1, auch dank eines Fehlers von Freiburgs Torhüter Atu Bulu. Grifo verwandelt einen Foul-Elfmeter. Mit 70 Toren ist er jetzt alleiniger Freiburger Rekordtorschütze in der Bundesliga. In der 69. Minute macht Pečinović seinen Dreierpack komplett. 3:2. Der Tag des Stürmers scheint perfekt, aber Freiburg kommt erneut zurück. Das Eigentor des Wolfsburgers zählt in der 71. Minute, bedeutet den Ausgleich. Und dann entscheidet der eingewechselte Danny Scherhand die Partie. Das 3:4 gut 10 Minuten vor dem Ende. Freiburg jubelt und Jenan Pečinović erlebt einen bittersüßen Arbeitstag.
Ja, bitter und süß, das passt auch zur nächsten Partie. In Köln trafen heute nicht nur zwei Kultclubs aufeinander, sondern auch zwei kultige Trainer. Auf der einen Seite FCK-Coach Lukas Kwasniok, heute im rot-weißen Weihnachtspulli. Auf der anderen Seite T-Shirt-Liebhaber Steffen Baumgart. Der kehrte mit Union Berlin an seine alte Wirkungsstätte zurück und fährt als später Sieger wieder nach Hause.
Steffen Baumgarts Rückkehr nach Köln wirkt lange unspektakulär, aber für Union unglaublich effektiv.
Das waren 90 Minuten, die ausgeglichen waren und wir nehmen das gerne mit. Aber wir wissen schon, dass das jetzt kein Sieg war, weil wir klar besser waren oder alles richtig gemacht haben.
Köln über weite Strecken. Die aktivere Mannschaft kommt zu mehr Ballbesitz und den besseren Ansätzen. Vor allem durch Jakub Kaminski. Aber bis zur Pause auch nicht zwingend genug. Der Kurs der zweiten Halbzeit zeigt weiterhin auf Punkteteilung bis zu dieser Aktion. Vandenberg sieht für dieses Handspiel rot. Für Schiedsrichter Dingert verhindert Kölns Verteidiger mit dem Oberarm eine klare Torchance, weil Burcu im Rücken frei durch gewesen wäre. Union nutzt das Überzahlspiel in der Nachspielzeit. Union typisch mit einem Standard zum Erfolg. Der eingewechselte Andras Schäfer mit seinem ersten Saisontreffer versüßt Berlins Stimmung zum Fest.
Du kannst nur als Team, als ganzes Kollektiv erfolgreich sein. Und das ist eine klare Entwicklung, die wir haben.
Für Steffen Baumgart wird die Rückkehr an alte Wirkungsstätte spät belohnt. Für Köln endet die Hinrunde dagegen mit einer bitteren Niederlage und ist damit seit 6 Spielen sieglos.
Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart und Hoffenheim trennen sich torlos, genauso wie Augsburg und Bremen. Auch in Hamburg und Frankfurt teilen sich die Punkte beim 1:1. Leipzig verliert das Abendspiel gegen Leverkusen 1:3. Bereits gestern besiegte Dortmund Gladbach mit 2:0. Morgen dann noch zwei Spiele. Mainz empfängt St. Pauli und Heidenheim hat die Bayern zu Gast. Die Tabelle: die Bayern ungeschlagen Tabellenführer, vor Dortmund und Leverkusen. Union ist 8. vor Freiburg. Köln rutscht ab auf Rang 11, Wolfsburg auf 14 und die Abstiegszone unverändert mit St. Pauli, Heidenheim und Schlusslicht Mainz. 3 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem im Sport. Fast so lange musste sie hier auf einen erneuten Podestplatz warten. Kira Weidle-Winkelmann. Heute war es endlich wieder soweit. Beim Abfahrtsweltcup in Val d'Isère raste die Schwäbin auf Platz 2. Mit der Startnummer 1 war sie auf die Piste gegangen. Am Ende war nur die Österreicherin Cornelia Hütter ein wenig schneller. Egal, die lange Durchstrecke von Kira Weidle-Winkelmann ist vorbei. Und auch Vinzenz Geiger sorgte heute für eine Erfolgsmeldung. Dem Olympiasieger gelang der erste Saisonsieg der deutschen Kombinierer. Nach Platz 15 im Springen machte Geiger im 10-Kilometer-Rennen Platz für Platz gut. Am Ende krönt er seine unfassbare Aufholjagd mit Rang 1. Sein Vorsprung eine Zehntelsekunde. Und auch Nathalie Armbruster zeigte eine ziemlich beeindruckende Leistung, nur einen Tag nach ihrem Kreislaufzusammenbruch.
Gestern auf der Strecke der Schreckmoment. Die 19-jährige Nathalie Armbruster stürzt völlig entkräftet am langen Anstieg nach 12 Minuten und bleibt regungslos liegen, berappelt sich aber und bringt das Rennen sogar noch zu Ende. Für heute gibt der Mannschaftsarzt grünes Licht.
Wir haben gestern wirklich viele, viele medizinische Tests nochmal mit ihr gemacht, lange mit ihr auch gesprochen und sind alle positiv. Klar ist, Gesundheit ist nicht verhandelbar, ja, auch für uns nicht. Wir halten da ein Auge auf sie, aber ich glaube, das wird gut gehen heute.
Nathalie Armbruster also mit am Start. Sie hatte zwar viele Infekte in den letzten Wochen, soll aber nach den Untersuchungen gesund sein. Heute bringt sie auf der Strecke ihre Energie wieder gewohnt auf die Ski und belohnt sich am Ende mit einem starken 3. Platz in Ramsau.
Auch da herzlichen Glückwunsch. Und für uns gibt es zur Belohnung jetzt noch die Wetteraussichten mit Sven.
Ja, mal gucken, ob das als Belohnung dann auch genügt, Ingo. Aber was man sagen kann, morgen ist ja was Besonderes, nicht nur der vierte Advent, sondern morgen ist vor allen Dingen Winteranfang. Und zwar passiert das um 16.03 Uhr. Und wir haben mal eine Grafik dargestellt. Man sieht nicht ganz maßstabsgerecht, hier ist die Sonne. Und ich stehe dazwischen, zwischen Sonne und Erde. Und hier sieht man, was passiert. Die Erdachse steht ja geneigt, 23,5 Grad schräg. Und morgen ist die Sonne um 16.03 Uhr genau senkrecht über dem südlichen Wendekreis bei 23,5 Grad südlicher Breite. Das bedeutet, sie ist am weitesten von uns weg, deswegen die flache Bahn. Und es ist der kürzeste Tag. Und das haben wir hier mal zusammengefasst. Und zwar für Hamburg und München. In Hamburg gerade mal 7 Stunden, 27 Minuten. München fast eine Stunde länger. Hier sind die Auf- und Untergangszeiten. Und das liegt daran, je südlicher, desto näher an der Sonne, desto länger da. Im Sommer ist das dann alles ein bisschen umgekehrt. Da kriegt der Norden dann die längeren Tage. Jetzt gucken wir auf den Wetterablauf. Es gibt viele Wolken in Deutschland, im Westen und Norden auch ein paar Tropfen. In Sachsen in der Nacht am ehesten die längsten, klarsten Momente. Morgen Vormittag reißt der Himmel von Westen, Südwesten auf. In Bayern teils neblig, ansonsten wolkig. Temperaturen in den Frühstunden, in Bayern leichter Frost, im Rheinland 8 Grad, alle anderen dazwischen. Und morgen Nachmittag liegen wir dann bei Höchstwerten von 13 Grad im Münsterland und 0 Grad bei Dauernebel. Nochmal gesagt, alle anderen dazwischen. Und Montag und Dienstag wird es allmählich von Osten kälter. Morgen dann, was das für Heiligabend bedeutet.
Oh ja, die Aussichten auf vielleicht weiße Weihnachten. Wir sind gespannt, Sven. Vielen Dank für heute und diese Aussichten. Bis dann. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Und dabei geht es so kurz vor Weihnachten natürlich um den Zauber des Wünschens.
Wir verabschieden uns für heute, sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.